guck dir einen Alkohol an, Alkohol an Tankstellen, wo man sich immer fragt, wie funktioniert das? Ja. Also derjenige, der gepflegt mal ein Glas Rotwein trinken will, ja, der wird nicht am Kassenbereich einer Tankstelle irgendwo so eine kleine Flasche kaufen wollen.
Und sich dann ins Auto setzen.
Genau, das sind die Leute, die eben nicht widerstehen können, ja, weil sie suchtkrank sind, weil sie dann, ja, zugreifen. Und das ist eine Frage von Lobby, wo ich denke, die sollte mal ernsthaft diskutiert werden.
Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir zum Deep Talk mit meinem lieben Mann Hajo Schumacher.
Hallo.
Journalist und Rummeiner. Und meiner Wenigkeit Suse Schumacher, Psychologin, Gefährtin und Mensch. Und wir haben heute eine ganz spannende Gästin. Und sag doch mal, wen haben wir denn heute?
Hallo, liebe Katharina Schött.
Hallo.
Ich mache mal was ganz Peinliches. Ich lese mich selbst vor. Und zwar, wir befinden uns vor den Toren Mühlhausens und kommen gerade vom Deutschen Bratwurstmuseum. Und ein Steinwurf entfernt hast du dein Büro. Chefärztin Katharina Schött lädt zum Kaffee in die Suchtambulanz, in das ökumenische Heinig-Klinikum, mitten in einem großartigen Park gelegen. Schöner geht Entgiften kaum. Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Dr. Schött in der größten Suchtklinik Mitteldeutschlands. Sie hat jede Droge miterlebt. Zum ewigen Alkohol gesellten sich Heroin, Kokain, das Pferdenarkotikum, Ketamin, GLB, auch als K.O.-Tropfen oder Graffiti-Entferner bekannt, jetzt Crystal Meth, das billiger als Kokain, dem Ego aufhilft. Ja, und als nächstes dann wahrscheinlich Fentanyl, was man aus den USA kennt. Ja, und wir wollen reden über Süchte und Abhängigkeiten, über Therapien und politische Versäumnisse, über Substanzen, legal wie illegal, aber auch über Spielsucht, Internetsucht oder Sexsucht, kurz über den Suchtstandort Deutschland. Liebe Katharina, es ist der Dry January. Ganz viele Menschen lassen jetzt zumindest mal den Alkohol. Ist das eine gute Idee? Ist das eine positive Entwicklung? Deutschland säuft weniger?
Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich etwas, was der Gesundheit immer nützen kann. Und jeder Drink, den ich nicht trinke, ist etwas, was ich meiner Gesundheit gut tue. Und damit ist es erstmal ein guter Anfang, darüber nachzudenken, warum ich vielleicht auch dann im Februar oder März wieder mehr trinken darf.
Du als Suchtexpertin, ist das ein normaler Reflex? So, boah, jetzt habe ich mich den ganzen Januar gequält und war trocken und war diszipliniert. Dann kann ich im Februar wieder richtig zulangen. Also ist es, sag ich mal, nach 12 Monaten hat sich das der Gesamtkonsum wieder so auf ein Normalmaß eingepegelt?
Ach, das würde ich nicht sagen. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die diesen Zeitpunkt auch nutzen, um mal darüber zu reflektieren, warum trinke ich eigentlich, in welchen Situationen trinke ich, mal wieder die Erfahrung machen, ich muss gar nicht immer trinken. Ich kann auch zum Beispiel irgendwo mit jemandem zusammen sein, ohne etwas zu trinken, und es ist trotzdem ein schöner Abend. Und das ist ja schon mal eine positive Erfahrung.
Warum trinkst du, Susanne?
Darauf antworte ich jetzt nicht, weil ich selber eine Frage habe. Es gibt ja eine Definition, wann ist es eine Sucht und wann ist es noch normal. Ich weiß nicht, ob es normal gibt, aber
Leidenschaft.
So. Kannst du mal sagen, wann sollte ich wirklich darüber nachdenken, dass mein Alkoholkonsum, wir bleiben mal nur bei Alkohol erstmal, doch ein bisschen übertrieben ist oder zu viel?
Also tatsächlich gibt es dafür natürlich ganz viele Messinstrumente, um zu gucken, wo sind die Grenzen und Grenzwertbestimmungen, was ist gut für den menschlichen Körper und was nicht und all dieses. Aber so aus der praktischen Erfahrung heraus würde ich sagen, wenn ich merke, dass ich meine ursprünglichen Lebensperspektiven ein Stückchen verrutsche oder vielleicht sogar aufgebe, um konsumieren zu können. Wenn ich also zum Beispiel abends fortgehe, nicht weil ich jemanden treffen möchte, sondern weil ich weiß, da ist ein gesellschaftlich konformes Trinken möglich, dann wäre das ein Punkt, wo ich denke, sollte man mal drüber nachdenken, welche Bedeutung das in meinem Leben hat.
Auch wenn ich abends mal denke, ich trinke jetzt mal ein Glas Wein alleine oder so, oder ist das eher, hat das eher dann mit Regelmäßigkeit zu tun?
Hat tatsächlich was mit Regelmäßigkeit zu tun und eben immer zu gucken, welche Funktionalität steht dahinter. Mhm. Wenn ich trinke, weil es mir schmeckt, ist das eine. Wenn ich merke, ich muss eigentlich abends was trinken, um in den Schlaf zu kommen oder um runterzukommen, runterkommen, um den Stress, dann ist es natürlich viel eher möglich, in so eine kritische Gewöhnung auch reinzukommen, dass ich dann irgendwann im Kopf umschalte und denke, ich kann eigentlich gar nicht mehr entspannen, wenn ich nicht abends mein Glas getrunken habe. Und dann wird natürlich häufiger, weil sich der Körper dran gewöhnt, aus allem auch 2 oder 3 Glas.
Sucht, das klingt ja jetzt erstmal so nach Krankheit und Junkies und ich weiß nicht was alles. Kaum geht man auf die Straße, sieht man ein Zigarettengeschäft. An jeder Ecke gibt es Alkohol. In Berlin ist inzwischen das Koks-Taxi, gehört zum Stadtbild, Cannabis sowieso. Dann haben wir noch Spielsucht, wir haben Gaming, also Zocken, Pornosucht, was habe ich vergessen?
Es gibt noch einige, es gibt auch Leute, die sind vielleicht arbeitssüchtig, kaufsüchtig oder ähnlich.
Podcast-Süchtige.
Sexsüchtig. Möglich, sexsüchtig, auch unbedingt.
Ja. Um Gottes Willen, ich bin ja kaum noch ohne Sucht eigentlich.
Genau, also es ist ein Begriff, der relativ inflationär, glaube ich, benutzt wird, was der Sache nicht unbedingt hilfreich erscheint, weil dann alle Leute den Eindruck haben, na, irgendeine Sucht hat sowieso jeder, dann brauche ich gar nicht weiter darüber nachzudenken. Also ich glaube, da sollte man dann schon wirklich ein Stückchen gucken, was macht das mit meinem Leben, was macht das mit meiner Gesundheit? Und da ist natürlich bei den von dir genannten Süchten sehr unterschiedliche Ergebnisse zu sehen.
Im Vergleich zu früher haben wir ja heute ein sehr viel breiteres Angebot an Suchtstoffen. Also manche reden ja auch von Netflix, ne? So Seriensucht oder, also egal wo du hinguckst, würdest du aus deinen, ich habe es ja gesagt, ein Vierteljahrhundert machst du das schon, also du hast schon auch einen Zeitraum, den du überblickst. Ist Sucht mehr geworden in unserem Leben oder gucken wir nur genauer hin?
Ich denke, wir gucken genauer hin. Es ist nicht wirklich mehr geworden. Es gehörte schon immer zum Menschen dazu, aber es verändern sich die Substanzen, es verändern sich die Anforderungen der Gesellschaft. In anderen Zeiten war es vielleicht wichtiger, arbeitsfähig zu sein oder es war wichtig, schnell zur Ruhe zu kommen oder es hatte viel mit Entspannung zu tun. Heute sind wir wieder sehr in einer Leistungsgesellschaft angekommen, wo man eben möglichst immer fit sein sollte, immer toll aussehen sollte, immer schlank, schön, parat. Da gibt es wieder Substanzen, die da dazugehören und so verändert sich das einfach immer. Also jede Zeit hat so ein bisschen ihre Substanzen.
Du hast es ja eben schon gesagt, es ist eigentlich etwas, was zum Menschen oder zum Leben dazugehört und wir wissen, glaube ich, auch aus archäologischen Studien und so weiter, dass schon die ersten Menschen irgendwie mit experimentiert haben oder so. Was ist es denn jetzt mal positiv gedacht, was vielleicht die Sucht oder das Konsumieren von Suchtmitteln so interessant für Menschen macht?
Naja, der Rausch an sich ist ja etwas, was bei ganz vielen Menschen als sehr positiv bewertet wird. Es bietet mir die Möglichkeit für einen Moment oder vielleicht auch für ein paar Stunden, je nachdem, was ich tue, aus meinem üblichen Erleben der Realität rauszukommen und dann vielleicht sogar durch bewusste Wahl von Substanzen meine Gefühle, meine Gedanken in einer ganz bestimmten Richtung auszurichten. Und das ist etwas, was, glaube ich, erstmal, also für mich ein sehr nachvollziehbares Motiv
zum Konsumieren ist. So eine Art Belohnung, ne? Also ich belohne mich oder beziehungsweise schieße mich jetzt mal einen Moment weg, aber wir haben ja eben schon gehört, es gibt ja verschiedene Drogen, also so das bei Cannabis oder sowas könnte ich mir sowas vorstellen, aber wie ist das denn gerade mit diesen leistungsoptimierenden Drogen, die mich ja eigentlich ein bisschen klarer machen sollten, oder? Ich habe keine Ahnung damit, aber wo ist dann da der Punkt? Also das, ich verstehe das noch, dass jemand sagt, so heute muss ich mal auf dem Punkt sein und
Prüfung.
Ich nehme Kokain oder was auch immer. Und wo ist dann der Punkt zu sagen, eigentlich müsste ich jetzt mal aufhören? Also wann zeigt sich das und was sind das für Menschen, die dann bei dir in der Klinik landen?
Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
Ich weiß.
Also das Erste, wenn es um die Suchtentstehung geht, würde ich denken, wenn ich mir unsere Patientinnen und Patienten angucke, es ist eigentlich immer das Gleiche. Irgendjemand macht, also konsumieren tun ganz viele Menschen mal und dann merken sie irgendwann, das ist quasi wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass sie jetzt merken, okay, wenn ich das nehme, dann komme ich besser mit meinem Umfeld, mit meiner Gesellschaft, mit meinem Job, mit meiner Familie, mit was auch immer zurecht oder die kommen besser mit mir zurecht. Auch das gibt es ja Leute, die zum Beispiel völlig überdreht sind und dann merken, wenn ich Beruhigungsmittel nehme, dann sagen plötzlich alle, ach toll, heute ist ja richtig gut mit dir auszukommen oder sowas. Das heißt, das sind dann Motive, die natürlich den Konsum verstärken. Und das eine ist, dass wir da am Anfang natürlich immer in einer Phase sind, der Mensch kann es etwas kontrollieren und bestimmen und Sucht fängt eigentlich in dem Moment an, wo er es eben nicht mehr kontrollieren kann, wo sein Körper danach schreit, wo sein Körper sagt, um Entzugssymptome zu vermeiden, möchte ich das wieder haben, möchte ich diese Substanz wieder bekommen, und dann habe ich eigentlich nicht mehr so richtig eine freie Entscheidung, will ich erneut konsumieren, gibt es eine Situation, wo es reinpasst, sondern ich muss einfach konsumieren, um den Entzug zu vermeiden.
Gibt es eigentlich sowas wie so eine Suchtpersönlichkeit, weil du eben sagtest, ne, dass das Umfeld und dann nehme ich vielleicht mehr und so?
Genau, also das wurde auch in der Literatur immer wieder untersucht und diskutiert. Heute gehen wir eigentlich eher davon aus, dass es so ein multifaktorielles Geschehen ist. Das heißt, es hat was damit zu tun, welche Substanz habe ich überhaupt zur Verfügung. Wenn es die Substanz nicht gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon abhängig werde, natürlich viel geringer. Also zum Beispiel Alkohol in bestimmten Teilen dieser Erde wird keine Rolle spielen. Dann gibt es eine persönliche Konstellation. Also wenn ich zum Beispiel eine suchtbelastete Familie habe, dann gibt es auf jeden Fall eine genetische Wahrscheinlichkeit, dass ich ein höheres Risiko habe, suchtkrank zu werden. Und dann gibt es eine eigene Lebenssituation, die vielleicht dann dazu führt, dass ich auch häufiger das Verlangen habe, etwas zu nehmen. Und wenn alle drei Dinge so ein bisschen zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Entstehung einer Sucht viel größer.
Ich glaube, wir müssen mal zwei Sachen auseinanderhalten. Die Menschen, die bei euch in der Klinik sind, die haben ein massives Problem, die kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe, sage ich mal, relativ robust. Der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Menschen, die mit so einer Art Microdosing ein sozial verträgliches, vielleicht sogar Karriereleben führen. Man hört das im Journalismus gelegentlich, dass weiße Pulver auf Spiegeln in Chefredaktionen liegen, zumindest für ein vertrauter Kreis dabei.
Bei Trump im Weißen Haus gab es...
Elon Musk auf Ketamin heißt es, aber man kann ja nun dem reichsten Menschen der Welt nicht vorwerfen, dass er jetzt wie ein Junkie durch die Gegend rennt. Der funktioniert ja. Das heißt, man kann mit einer Sucht eigentlich auch ganz gut leben. Ich kenne es von früher aus den Redaktionen, was wurde da gesoffen? Wie viele Redakteure hatten einfach ihre Flasche Cognac irgendwo in der, ne, und dann in die Cola rein, sah man nicht so. Man kann damit leben.
Also ich finde es super, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das wird viel zu oft zusammengeschmissen. Also das eine ist, es gibt Leute, die konsumieren. Und das ist erstmal relativ unproblematisch. Und man geht heute davon aus, dass wahrscheinlich jeder 20. Mensch, der, also von 20 Leuten, die Alkohol trinken, vielleicht einer davon abhängig wird. Mhm. Oder von 10 Leuten, die Drogen nehmen, wird vielleicht einer abhängig. Das heißt, die anderen, die können das gut kontrollieren und kein Problem. Und dann gibt es diejenigen, die es eben nicht mehr kontrollieren, wo dann zum Beispiel der Körper oder was auch immer nicht mehr mitspielt und sagt, ich will immer mehr davon haben. Und dann ist es eine Frage, wie viel Geld habe ich, um das Ganze vielleicht auch zu kaschieren? Was habe ich für ein Umfeld, um einfach die ganze Zeit weiter zu konsumieren und dann kann ich das auch noch eine Weile, oder wie viel Zugang habe ich zu gutem Stoff? Auch das ist ja ein Problem, wo man sagen muss, naja, wenn ich keinen guten Stoff habe, viele Beimengungen oder einen riskanten Konsum deshalb betreiben muss, weil ich so wenig habe und es dann irgendwie auf eine sehr riskante Art zu mir nehme, dann sind natürlich die gesundheitlichen Probleme, die entstehen, viel, viel schneller erreicht.
Ich erinnere mich noch, als ich weiß gar nicht, wie alt war, ein Kind, naja, jugendlich war, da gab es dann im Stern die Geschichte der Christiane F., wie Kinder vom Bahnhof Zoo.
Zumindest im Westdeutschen.
Und im West,
tief eingebrannt.
Und das, unbedingt. Und das habe ich gelesen und mich hat das damals total abgeschreckt. Aber ich kenne auch ein paar Menschen, die das total spannend fanden und dann irgendwie immer dachten, sie fahren nach Berlin und sie fahren zum Zoo und sie so. Aus deiner heutigen Sicht, und damals war Heroin wirklich so die Droge, die am schlimmsten und überhaupt.
Todesdroge.
Welche Droge würdest du sagen, ist die Droge, die am zerstörerischsten ist?
Darf ich auch zwei nennen?
Ja, darfst du unbedingt.
Also, weil ich tatsächlich einen Unterschied machen würde, Opioide, wozu das Heroin letztlich gehört, aber wo wir eben heute auch viele synthetische Opioide haben, sorgen dafür, dass einfach sehr schnell sehr viele Körperfunktionen aussteigen, beziehungsweise einfach die Gefahr einer Überdosis, einer tödlichen Überdosis ganz, ganz hoch ist, weil das sind Substanzen, die lähmen die Atmung. Und wenn meine Atmung gelähmt ist, bin ich innerhalb von wenigen Minuten tot. Und das ist eben die Tödlichkeit von Opioiden. Deshalb finde ich, da ist das Risiko sehr, sehr hoch. Es ist gleichzeitig aber eine Substanz, die den Kopf nicht so zerstört, was wiederum die sogenannten leistungssteigernden Substanzen oder die Stimulantien, also Methamphetamin, Kokain, Crack, die machen den Kopf sehr, sehr schnell kaputt. Dann funktioniert zwar mein Körper vielleicht noch, aber ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne. Und
insofern, das sind dann die Zombies, ne? Ich kenne so den Begriff Zombie dann.
Mit genau, also Crack. Das sind wirklich Menschen, die völlig wesensverändert sind und was dann natürlich auch wiederum eigentlich keine Lebensqualität mehr mit sich bringt. Insofern würde ich da nicht sagen, die eine ist gefährlicher als die andere, sondern die sind beide eben sehr unterschiedlich, sehr gefährlich.
Und diese Menschen, die dann auf Crack, also Zombie ist natürlich wirklich ein gemeines Wort, aber wir haben ja hier in Berlin auch solche Crack-Schwerpunkte. Mhm. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich inzwischen Angst haben, da irgendwo lang zu gehen oder so, weil sie immer Angst haben, dass da irgendwer sehr aggressiv wird. Erstens ist das normal, dass man unter Crack, wenn man Konsument ist, so aggressiv wird.
Vielleicht wirklich im Hinterkopf haben, diese Menschen, die so konsumieren, die sind krank, die brauchen Behandlung, die sind nicht böse Menschen an sich, sondern in aller Regel der Fälle sind sie für den Moment in ihrem Kopf so ausgenockt, kriegen ganz oft einerseits ganz viel Gehetztes in sich, sind ganz unruhig, sind ganz getrieben, haben das Gefühl, ganz aufgeputscht zu sein. Gleichzeitig haben sie ganz oft aber auch Wahrnehmungsstörungen, fangen an zu halluzinieren, fangen an Stimmen zu hören, fangen an bedrohliche Dinge zu sehen. Das heißt, wenn da jemand vorbeikommt und die vielleicht anspricht und ist eigentlich ein ganz, meint's noch gut, heißt das gar nicht, dass sie ihn als solchen erkennen, sondern vielleicht gerade völlig in der Paranoia drin sind und ihn ganz anders erleben und dann sich natürlich gegen ihn wehren. Und das ist etwas, diese Hirnveränderung, die durch diese Substanzen passiert, ist eben ganz massiv. Und bitte nicht zu verwechseln damit, dass diese Menschen an sich, wenn sie nüchtern sind und wenn sie nicht mehr entzügig sind, häufig ausgesprochen liebenswerte Menschen sind. Mhm.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Wenn du dann solche Menschen in der Klinik hast, wie lange müssen die überhaupt in Entzug, um wieder so einigermaßen hergestellt zu sein? Und was beobachtest du dann? Also gibt es da Veränderungen?
Unbedingt sehen wir da Veränderungen. Also ich sag mal, in den medizinischen Leitlinien wird empfohlen, Minimum 3 Wochen. Alles drunter macht eigentlich keinen Sinn. Also wirklich 3 Wochen einen geschützten Rahmen mit therapeutischer Begleitung, um erstmal wieder klarzukommen, erstmal wieder in den Tagesrhythmus reinzukommen. Viele dieser Menschen, von denen du sprichst, haben oft nächtelang nicht geschlafen. Die sind völlig überdreht. Die müssen erstmal wieder überhaupt in so einen Alltag reinkommen, um dann vielleicht auch überlegen zu können, was will ich an meinem Leben ändern? Wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Aber das ist ja nichts, was man mit vollgedröhntem Kopf irgendwie realisieren kann, sondern dazu muss man erstmal Zeit und Chance haben.
Und die kann man auch dann wieder eingliedern in das Normal oder in das Leben, weil ich mir so vorstelle, wenn es dann auch noch diese Hirnveränderungen gibt.
Ist also tatsächlich reversibel zu großen Teilen, aber das dauert eben tatsächlich oft. Das kann auch mal ein halbes oder ein Jahr dauern. Und dann musst du dir vorstellen, das ist so eine ganz schwierige Zeit dazwischen. Du hast vorher ganz viel zum Beispiel Glücksgefühle ausgeschüttet durch diesen Konsum.
Und dann hörst du auf, eine Depression.
Genau, dann hörst du auf zu konsumieren, dann sind aber alle deine körpereigenen Mechanismen, um Glückshormone zu produzieren, erstmal völlig auf Null gefahren. Das heißt, der Körper braucht erstmal ein paar Monate, um damit wieder anzufangen. In dieser Zeit geht es dir aber nicht gut und du weißt genau, wenn ich jetzt diese Substanz hätte, dann wäre zumindest für einen Moment wieder alles viel schöner. Und da dann nicht rückfällig zu werden, das ist also eine hochgradige Risikosituation. Ich glaube, da sollte man Leute auch gut begleiten.
Was uns alle vielleicht gar nicht so überrascht hat, weil die Berichte waren da, aber das Regime in Syrien, die Assad-Familie, hat sich unter anderem auch mit der Herstellung und dem Vertrieb von Captagon finanziert. Das ist Amphetamin, also landläufig Speed. Viele historisch gebildete Menschen sagen, ach, das gab's doch schon im Zweiten Weltkrieg, die Panzerschokolade und das Pervitin und Nazis und Speed und weiß der Geier was. Crystal Meth ist auch sowas, sage ich jetzt mal unpharmazeutisch, allerdings in einer Dosierung, die so viel härter ist als damals. Ist das ein Phänomen, mit dem ihr zu tun habt? Dass
unbedingt
die Leute einfach sich ganz andere Dosen reinpfeifen?
Genau. Wenn du mit jemandem redest, der ein Alkoholproblem hast und der sagt dir, und du fragst ihn, wie viel trinkst du? Und der sagt eine Flasche, dann würdest du auch klugerweise nachfragen, eine Flasche Bier oder eine Flasche Schnaps und würdest relativ klar haben, dass da ein Unterschied ist. Wenn er jeden Tag 2 Flaschen Schnaps trinkt, weißt du sofort, der wird körperlich deutlich andere Folge haben, als wenn er jeden Tag 2 Flaschen Bier trinkt. Und ähnlich ist es tatsächlich mit den Amphetaminen und mit den Methamphetaminen. Methamphetamin, also ist landläufig als Crystal oder Crystal Meth bezeichnete, das ist tatsächlich um ein vielfältiges potenter und darf deshalb einfach nicht verharmlost werden, weil es natürlich durch seine Potenz auch viel schneller den Menschen schädigt.
Und interessanterweise bist du genau deswegen hier in Berlin. Du bist ja gebürtige Berlinerin.
Ja.
Schon aber eine ganze Weile da in Mühlhausen, ein Vierteljahrhundert, wie ein unglaublich recherchefreudiger Journalist ermittelt hat. Und jetzt kommst du nach Berlin, um hier den Berlinern zu erzählen, so Leute, passt mal auf, mit Crystal Meth ist es so und so, ich habe da schon meine Erfahrung. Also es gibt so eine, ich sag mal, so eine Ost-West-Entwicklung, die Substanz kommt zuerst an der ostdeutschen Grenze an.
Oder Bayern.
Oder Bayern, schöne Grüße gehen raus an Markus Söder und das Oktoberfest. Das heißt, ihr habt eine gewisse Expertise da in Thüringen. Mhm. Ihr seid sozusagen auf eine gruselige Art und Weise aber weiter.
Bei dem Thema sicherlich. Das ist aber eine Entwicklung, die wir gerne mit Drohmärkten ja gut kennen. Wir hatten vorhin gesagt, Menschen wollen sich berauschen. Und ja. Dann ist immer die Frage, was habe ich zur Verfügung? Und je nachdem, was da gerade angeboten wird, das kann in der Stadt was anderes sein als auf dem Dorf. Das kann in einem Teil Deutschlands was ganz anderes sein als in einem anderen Land, in einem anderen Teil Deutschlands. Das ist etwas, was dann Leute nehmen. Und tatsächlich, hast du völlig recht, Methamphetamin ist in den 2000er Jahren vor allem über die tschechische Grenze nach Deutschland gekommen. Und dann hatten wir natürlich viel mehr Menschen, die das konsumiert haben. Während das Kokain bei uns in vielen Regionen gar keine Rolle spielt, weil es eben genau zu teuer ist, nicht angeboten wird. Gibt es verschiedene Mutmaßungen darüber, warum es nicht da ist. Hm. Und dann nehmen die Leute halt Crystal, weil das können sie sich leisten und erreichen und haben von dem gleichen Preis, was sie sonst für ein Gramm Kokain bezahlen würden, viel länger, viel mehr.
So, und Suse hat ja Christiane F. schon zitiert. Mhm. Damals, als wir zum ersten Mal in Kontakt mit diesem Thema kamen, war es ein Großstadtphänomen. Ja. Solche Sachen passierten in München wurde gekokst, weil man die Kohle hatte. In Frankfurt lagen die Junkies im Bankenviertel und Berlin hatte halt Christiane F. Da, wo du arbeitest, in Mühlhausen in Thüringen, ist ja im Wesentlichen Gegend. Also man würde jetzt nicht
schöne
so,
Gegend.
Absolut schöne Gegend, gar keine Frage. Aber das ist so alles andere als Großstadt. Mhm. Wie kommt das Zeug dahin? Ich meine, landläufig würde man sagen, der wird gesoffen, da ist Schützenfest.
Mhm. Das wird auch, aber ansonsten wüsste ich kein Dorf, wo du nichts herkriegen kannst. Es ist halt nur eine Frage, dass sich einer aufmacht und das Zeug besorgt. Das heißt, also ich kenne ein Dorf in Thüringen bei uns in der Nähe, die haben keine 1000 Einwohner und ich kenne alleine 7 Heroinabhängigen aus diesem Dorf. Das heißt, das war genau die eine Clique vom Busbahnhof, die da immer oder in der Bushaltestelle gestanden haben und einer hat Heroin besorgt und dann sind halt alle draufgekommen.
Die fahren nicht nach Berlin, sondern
das Die fahren Dorf nicht nach Berlin. Im Umkreis Provinz. Von Berlin macht es natürlich eher Sinn, klar. Aber ansonsten ist das auch in der Provinz zu kriegen und es ist natürlich jetzt durch Zeiten von Internet viel, viel leichter zu bekommen, weil Leute sich darüber eben auch Substanzen bestellen. Also einer bestellt, lässt sich liefern und verteilt oder verkauft dann an andere. Also das ist tatsächlich mit diesem neuen Vertriebsweg sehr viel einfacher geworden.
Jetzt hatten wir ja auch schon Fentanyl. Mhm. Wenn man so nach Amerika guckt, was da so in den letzten 10 Jahren los ist und wie viele Menschen auch gestorben sind und wie viele Menschen alles verloren haben. Ja. Wenn du dir das jetzt anguckst, das ist ja nun wirklich von einem Pharmakonzern in die Welt gebracht worden, ja.
Großzügige Wahlspender übrigens, also Politik, aber abgesehen davon die Familie Sackler.
Genau, sehr philanthropisch, ganze Museenflügel finanziert und ohne drüber zu reden, welche Anteile sie an dieser Firma zufälligerweise hatten.
Mhm. Genau, wie ist es jetzt gerade oder gibt es das überhaupt bei dir schon in der Klinik auch Menschen mit Fentanyl-Abhängigkeit? Und wo ist da der Unterschied? Oder gibt es vielleicht gar keinen zwischen, weiß ich nicht, Crack oder...
Genau, also grundsätzlich muss man sagen, Fentanyl ist sowas ähnliches wie Heroin, also ein Opiat. Mhm. Hat also mit Crack nichts zu tun. Crack ist sozusagen gesteigertes Kokain. Fentanyl kommt aus dieser Heroin-Ecke, andere Wirkungen, sprich beruhigend und eher Gefühle ausschaltend. Ja, bei uns konsumieren schon eine ganze Menge Menschen Fentanyl. Das ist groß im Kommen, aber was hat sich historisch entwickelt? In den USA hatten wir die Situation, so wie du eben sagst, die Pharmafirma hat Oxycontin auf den Markt geschmissen, ohne aufzuklären über Abhängigkeitsrisiko etc., sodass da das ganze Land damit überschwemmt wurde. Irgendwann dann die Drogenszene gemerkt hat, okay, das ist eigentlich, jetzt sind so viele Menschen davon abhängig, jetzt können wir auch mal was anbieten. Und dann kam Fentanyl über die mexikanische Grenze und hat also den nordamerikanischen Kontinent echt in die Fänge gekriegt. Mhm. Und immerhin, wir haben da nach wie vor 100.000 Tote im Jahr nur durch diese Substanz. Das heißt, die Lebenserwartung in Nordamerika ist deshalb sogar gesunken. In Europa hatten wir die Situation nicht so, weil erstens wir Gesetze haben, die schon besser regulieren, wie schnell Pharmamedikamente dieser Art wie vertrieben werden dürfen. Mhm. Und zweitens hatten wir relativ viel Heroin da, was im Wesentlichen aus Afghanistan kam. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Die Taliban haben verboten, dass Schlafmohn angebaut wird in Afghanistan. Das heißt, da ist jetzt ein Riesenumbruch. Die Produktion ist nach Schätzungen der UN um ungefähr 95% nach unten gegangen. Mhm. Das heißt, es wird kaum noch Heroin aus oder Schlafmohn als Vorsubstanz für das Heroin aus Afghanistan kommen. Und nun ist natürlich davon auszugehen, dass sich der Markt in Europa ändert, wenn plötzlich kein Heroin mehr nachkommt. Und dann ist die Frage, was nehmen die Leute? Und Fentanyl kann man in einem Labor zusammenrühren. Da muss nicht das Klima stimmen, da muss ich keine Felder haben, da muss ich nicht warten, bis ich irgendwann ernten kann, sondern das kann ich tatsächlich im Labor zusammenmixen, wenn ich die Zutaten dafür habe. Und insofern ist das etwas, wo wir als Suchtmediziner gerade sehr aufmerksam sind. Mhm.
Und wie zeigt sich das dann, so eine Fentanyl-Abhängigkeit?
Das sind eigentlich die gleichen Symptome, wie ich bei einer Heroinabhängigkeit habe. Nur muss man wissen, dass Fentanyl um ein Vielfaches stärker ist. Das heißt, es ist ungefähr, wenn ich es in Reinform hätte, ungefähr 50 Mal stärker als Heroin. Das heißt, wenn ich Heroin gewöhnt bin und nehme jetzt plötzlich Fentanyl in meiner sonst gewöhnten Menge, dann werde ich ziemlich sicher eine Überdosis haben mit, was ich eben sagte, Atemstillstand und Schluss. Und um das Ganze vielleicht noch zu verkomplizieren oder auch nicht, es gibt inzwischen, Fentanyl war also so vor 10 Jahren auf dem Markt sehr gekommen. Inzwischen gibt es Nitazene, nochmal eine chemische Erweiterung dessen, nochmal eine Verfeinerung dessen, was Fentanyl kommt, nochmal 10-fach stärker als Fentanyl. Und das ist das, was wir im Moment durchaus im Darknet sehen, als wird angeboten, und muss man mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. Das heißt, wenn ich für wenig Geld schnell viel Wirkung haben will, warum soll ich dann noch Heroin oder Fentanyl nehmen, wenn ich auch Nitazene bekommen kann?
Blöde Frage. Gibt's nicht. Das muss ja entwickelt werden. Mhm. Also dieses nochmal 10-mal stärker, da muss ja irgendwer im Labor sitzen und irgendwelche Moleküle zusammenschubsen.
Genau.
Sind das Pharmaunternehmen oder sind das irgendwelche schwarzen Kellerlabore, wo abgebrochene Pharmaziestudenten
oder,
mal versuchen, eine zweite Karriere versuchen?
Oder wie Syrien, staatlich.
Oder staatlich, ja, wie auch immer.
Genau, also das, da gibt es keine Aussagen dazu. Da gibt es alles, aber das muss man schon sehr hochprofessionell betreiben können, sonst kriegt man das nicht hin.
Also mit 3 Semestern Pharmazie komme ich da nicht weiter.
Nicht unbedingt, und ich muss vor allem die Ausgangsmaterialien haben und das Labor dafür haben, aber wenn ich das kann, dann kann ich damit natürlich sehr schnell sehr viel Geld verdienen, und das zieht.
Und da sind wir natürlich bei einem Punkt, wir haben es hier mit einem globalen Multimilliarden Dollar oder Euro Geschäft zu tun. Wir haben es von den Zollbehörden gehört, ob das Rotterdam, Antwerpen, Hamburg ist. Früher wurde Kokain kiloweise gefunden, wenn es gefunden wurde. Heute dreht es sich um Tonnen.
Ja.
Also das sind einfach Mengen, wo man sich denkt, Heidewitzka. Mhm. Übrigens auch interessant, offenbar ein politischer Hintergrund, seitdem der Bürgerkrieg in Kolumbien vorbei ist, also sich da die, wie hießen die noch, Leuchtender Pfad und FARC und so, seitdem die Waffen niedergelegt haben, wird viel mehr Kokain angebaut, also Kokastrauch. Das heißt, die zerstören das nicht mehr. Wir hatten es gerade von synthetischen Opiaten, die schnell im Labor irgendwie herzustellen sind. Der Zoll hat überhaupt keine Chance, schon gar nicht in einem freizügigen Europa, offenbar die Mengen irgendwie einzuschränken, oder? Also es ist verfügbar, du sagst Darknet, man kann es sich nach Hause schicken lassen. Haben die Ermittlungsbehörden, Strafverfolger irgendeine Chance?
Die haben schon eine Chance, aber die werden natürlich in keinem Falle alles finden. Und du hast völlig recht. Also bezüglich Kokain zum Beispiel ist innerhalb der letzten Jahre sind die Sicherstellungsmengen in Europa von, ich glaube, 50 auf 200 Tonnen nach oben gegangen. Also das ist Irrsinn, aber die finden natürlich trotzdem nur einen Bruchteil.
Und der Preis gleichzeitig runter. Ne?
Genau, es ist halt viel da und es wird immer nur ein Bruchteil gefunden. Und dann ist natürlich, denke ich, irgendwann mal die Frage zu stellen, wie viele Ressourcen stecke ich da eigentlich rein und wo sollte ich vielleicht eher meine Ressourcen reinstecken, damit sich der Markt der Abnehmenden vielleicht etwas verändert.
So, und da gibt es ja die ewige Freigabedebatte. Ne? Wir haben es ja jetzt mit Cannabis erlebt. Gut, ob das jetzt besonders elegant gelöst worden ist, ist ein anderes Thema. Aber so radikal, liberal, vielleicht auch libertäre Menschen sagen, komm ey, wir können es sowieso nicht kontrollieren, gebt den ganzen Bums frei und die Menschen sollen eigenverantwortlich damit umgehen. Ja, ist das ein Weg, den du befürworten würdest?
Ich glaube, diesen Weg, über den Weg zu diskutieren, ist ganz, ganz wichtig, und das haben wir viel zu lange nicht getan. Wir sollten ihn jetzt aber nicht irgendwie so, das können wir im Bade ausschütten und gleich alles irgendwie. Wir wissen zum Beispiel aus Portugal, die haben ja nur 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, die haben ja nicht alles komplett freigegeben, sondern die haben bestimmte Mengen freigegeben und haben gesagt, innerhalb dieser Mengen ist es auch nicht folgenlos, sondern wenn ich dort mit, was weiß ich, 1 Gramm Heroin erwischt werde, dann heißt es nicht, dass ich keine Konsequenz habe, aber ich komme eben nicht in Gefängnis, sondern ich kriege ein Beratungsgespräch, in dem mit mir zusammen geguckt wird, habe ich ein ernsthafteres Problem. Das heißt, die Portugiesen haben unglaublich viel Geld in Prävention reingesteckt, um Menschen da zu erreichen und um einfach auseinanderzuhalten. Wer kann es kontrollieren, das, was wir am Anfang hatten, wer kann damit vernünftig umgehen und gleichzeitig die Risikogruppe zu schützen, die eben nicht damit umgehen können, weil sie zum Beispiel abhängig davon sind. Und das ist etwas, wo wir in Deutschland, glaube ich, noch deutlich nachbessern müssen.
Jetzt kommen Menschen zu dir in die Klinik und das ist ja wahrscheinlich freiwillig.
Unbedingt.
Ne? Weil sonst machen Therapien ja gar keinen Sinn. Also ich komme da jetzt an, weil ich merke, es ist alles aus dem Ruder gelaufen.
Ja.
Und lass uns ruhig mal so eine etwas härtere Droge nehmen. Was macht ihr jetzt mit mir an Therapien und an welche so, und wie lange werde ich dann bei euch etwa bleiben?
Wenn du zu uns kommen würdest, dann würden wir dir anbieten, wenn du ganz unsicher bist, brauche ich das überhaupt, dann würden wir sagen, komm erstmal in die Ambulanz und lern uns erstmal kennen und wir reden mal drüber, wie so der Stand ist. Bei vielen ist es aber so, die sagen, ich muss eigentlich erstmal nüchtern werden, damit ich überhaupt über irgendwas nachdenken kann. Mhm. Dann sagen wir, okay, einfach reinkommen, erstmal da sein, dann haben wir ein multiprofessionelles Team aus Krankenschwestern, Sozialarbeitern, Psychologen, Ärzten, aber auch Sporttherapeuten, Ergotherapeuten, die dann ein für jeden abgestimmtes Programm sich überlegen und gucken, was braucht der. Manch einer braucht Medikamente, um erstmal den Entzug körperlich auszuhalten. Manch einer braucht als erstes einen Sozialarbeiter, weil gerade die Wohnung auf der Kippe steht, die Krankenversicherung auf der Kippe steht, der Job auf der Kippe steht. Der nächste braucht vielleicht einen Psychologen, weil er sagt, bis vor einem halben Jahr war mein Leben völlig in Ordnung, da ist mein Partner weggegangen und jetzt ist plötzlich alles im Argen und darüber muss ich erstmal reden. Ich habe es bisher nur mit Drogen weggedrückt und jetzt muss das erstmal alles raus. Also das ist etwas, was wir mit jedem Einzelnen gucken. Logisch ist, in 3 Wochen kriege ich kein Leben wieder neu sortiert, sondern unsere Aufgabe ist immer mit demjenigen zu schauen, wie geht es nach den 3 Wochen weiter? Mhm. Braucht er vielleicht ambulante Unterstützung? Braucht er vielleicht auch eine Therapie? Und man sagt ein halbes Jahr in einer Reha-Klinik, um wirklich ein neues Leben zu lernen. Das ist etwas, was wir dann versuchen herauszufinden.
Das heißt, bei euch sind erstmal nur die Leute, die überhaupt diese Motivation haben, jetzt etwas zu ändern oder auszusteigen. Und dann habt ihr die da in der Regel 3 Wochen. Und dann werden die, je nachdem, dann weitergegeben oder weiterverteilt oder gehen dann in eine Reha-Klinik.
Genau, beziehungsweise ganz oft ist es ja auch so, ich meine, ich kann ja nicht für jeden, also es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, jedem ein neues Leben zu organisieren, aber wenn er zum Beispiel aus der Region kommt, dass man sagt, die nächste Stufe wäre vielleicht eine Tagesklinik, dass derjenige wieder zu Hause schläft, schon mal wieder dort die Erfahrung sammelt, wie fühlt es sich an, in meiner eigenen Wohnung zu sein, aber tagsüber von 8 bis 16 Uhr bei uns ist, Therapien macht und dann aber wieder nach Hause geht, also so ein bisschen Alltagserfahrung wieder reinbringt oder in die Ambulanz geht und dann sozusagen nach der Behandlung weiß, da sind die gleichen Ansprechpartner, die ich kenne und da kann ich nochmal alle 2 Wochen hingehen und kann mit denen gucken, wie ging es denn weiter. Also das finde ich immer wichtig, dass man Leuten nicht nur kurzzeitig Hilfe gibt, sondern wirklich einen längerfristigen Plan macht.
Genau, weil sonst hast du so diesen Raumschiff-Effekt, ne? Dann bist du in der Klinik irgendwie und dann ist alles für dich geregelt und dann wirst du wieder rausgeschmissen in das Leben, in dem du schon mal warst. So, und dann, wie sind da jetzt, wir hatten ja jetzt doch schon einige, wir haben ja einige Drogen schon angesprochen. Was hat die stärksten Rückfallquoten oder kann man das so nicht sagen?
Also ich würde sagen, es hat nur wenig mit der Droge an sich zu tun, sondern es hat eher wirklich was damit zu tun, was gelingt mir in meinem Leben zu ändern. Und wenn ich nichts ändere und in die gleiche Situation wieder reinkomme, also vielleicht ein kleines Beispiel, eine große Station für Menschen mit Alkoholabhängigkeit. Wenn ich gewöhnt bin, 20 Jahre jeden Abend in meinem Fernsehsessel zu sitzen, links die Fernbedienung, rechts mein Bier und reflektiere das nicht. Und dann bin ich in einem Krankenhaus, da sieht alles wie Krankenhaus aus, dann gehe ich raus, sitze wieder in meinem Fernsehsessel, wird alles sein, so
wie immer.
Genau. Wir haben deshalb bei uns einen Teil der Zimmer so umgeräumt, dass es quasi wie eine Wohnung ist. Das heißt, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer so in der Richtung, da steht die Sitzgruppe und damit haben Patienten plötzlich das Gefühl, sie müssen mal drüber nachdenken, wenn ich jetzt abends in meinem Fernsehsessel sitze, was trinke ich denn? Trinke ich einen Tee, trinke ich eine Cola, was auch immer? Mhm. Und plötzlich ist das ein anderer, realistischer Bezug und das ist genau für mich der Punkt, was ändere ich in meinem Leben? Wenn ich nichts ändere, wird alles so bleiben, wie es war. Völlig klar. Mhm. Und das ist unabhängig von der Substanz.
Mathematisch gesehen ist der Aufwand, den ihr betreibt, pro Person, pro Patientin, wie wir gerade gehört haben. Wir reden von Wochen, von Monaten, von psychologischer, medizinischer, pharmazeutischer Betreuung. Ich habe den Eindruck, ohne Statistiken zu kennen, aber dass das, was an Süchtigen nachwächst, deutlich schneller aufwächst, die Zahl. Das heißt, das, was ihr in eurer Klinik macht, hast du das Gefühl, ihr kommt dagegen an oder hast du immer das Gefühl, du rennst vor so einer Riesenwelle davon in der Hoffnung, dass sie dich nicht so einmal überschwappt?
Nee, das Gefühl habe ich nicht. Aber ich habe ganz oft Ärger, weil ich denke oder weil ich die Erfahrung mache, dass wenn man eine wirkliche Therapie Menschen anbietet, dass man ja tolle Ergebnisse erreichen kann. Weißt du, wenn jemand so eine tolle Therapie durchlebt, dann hat er vielleicht eine Chance, 30-40% der Leute sind nach einem Jahr immer noch abstinent. Die können wieder arbeiten, die bringen wieder Geld vielleicht auch in die Kasse des Staates, die gehen nicht mehr klauen, da ist wieder Sozialbeitrag drin. Das heißt, es ist gut investiertes Geld, was ich da reinstecke. Das Problem ist, dass Sucht oder dieser Punkt, ab wann wird es ein Problem, ab wann bräuchte derjenige eigentlich Therapie, in unserer Gesellschaft viel zu wenig kommuniziert ist, deshalb Menschen viel zu spät eigentlich oft in Behandlung kommen. Tabu. Und dann ist natürlich unbedingt Tabu, Stigmatisierung, dann ist natürlich viel mehr Aufwand zu betreiben, als wenn derjenige vielleicht schon 2 Jahre eher gekommen wäre, wo vielleicht noch ein paar Sachen im Leben funktioniert hätten und dann wäre vielleicht gar nicht so eine hochintensive Therapie nötig gewesen. Und das hat viel unter anderem damit zu tun, dass wir sogar in unserem Medizinsystem, du kannst Medizin in Deutschland studieren und hörst nie was von Suchterkrankung. Du kannst Krankenpflege lernen und lernst nie, wie behandelt man eine Suchterkrankung, wo ich mir denke, das ist eine der häufigsten Erkrankungen, die wir haben. Jeder weiß, wie man Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, sonst sowas behandelt. Aber bei Suchterkrankungen, weiß ich nicht, das wird gar nicht erst vermittelt, obwohl es eine der häufigsten und teuersten Krankheiten ist. Und da wäre und einige...
unter Medizinern, glaube ich, ne? Ich habe mich
Katastrophe.
Immer gefragt, warum man freiwillig Betäubungsarzt wird. Also es gibt ja Spezialisten, die nichts anderes machen, als Menschen vor einer Operation in den Schlaf zu versetzen. Die wollen doch alle nur in den Giftschrank, oder?
Also die, die ich kenne, wollen genau das nicht, sondern wollen aufpassen, dass eben nicht jeder an den Giftschrank kommt, sondern nur die Leute, die mal drüber nachgedacht haben, was da eigentlich alles Potentes drin ist.
Also auch Mediziner sind drauf darauf, also hier und da gibt es vermutlich keine Statistiken zu.
Es gibt einige Statistiken dazu und die sagen, dass natürlich genauso wie sonst in der Bevölkerung auch Menschen, die medizinische Ausbildung haben, so krank werden können, klar.
Du hast mir, als ich in Thüringen war, eine Geschichte erzählt, die mich wirklich ein bisschen irritiert oder auch erschüttert hat, nämlich von Suchtfamilien, also Generationen. Das heißt, die ja nach der Wende, machen wir uns nichts vor, kamen Substanzen nach Ostdeutschland, die da vorher nicht waren. Kann man sich ja ausrechnen, wer 1990 volljährig war und dann eine Suchtkarriere angefangen hat, der hat jetzt vielleicht Kinder oder die oder Enkel sogar schon. Wie ist das mit Kindern von Süchtigen? Sind die automatisch auch süchtig, weil die in ihrem Blut über den Mutterleib einfach auch schon Substanzen haben?
Nein, die sind nicht automatisch süchtig, aber die haben ein deutlich höheres Risiko, suchtkrank zu werden. Das heißt, wenn die gleichen Substanzen nehmen wie jemand anders, also wenn zum Beispiel Eltern, Großeltern schon alkoholabhängig waren und dann fängt dieser junge Mensch an, ebenfalls Alkohol zu trinken, wird sein Körper da schneller drauf reagieren und wird ebenfalls ein höheres Risiko haben, alkoholabhängig zu werden.
Und kommst du in diesen Familien, wo du 1, 2, 3 Generationen Suchtkranke hast, kommst du da noch ran oder kommt ihr da noch ran mit eurer Arbeit?
Das ist ein großer Teil eben Psychotherapie, dann genau zu gucken. Das sind ja ganz oft Kinder, die eben auch ganz viele eher schlechte bis ganz schreckliche Dinge mit ihren Familien erlebt haben, die dann zum Beispiel teilweise auch sagen, genau deshalb will ich das nicht nehmen, was meine Eltern und meine Großeltern genommen haben. Und da muss ich ein Stückchen nach diesen Erfahrungen gucken und kann damit aber aktiv arbeiten.
Ja, dass ich habe in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie mal gearbeitet, in der Tagesklinik und tatsächlich auch unter anderem mit Kindern zu tun gehabt, wo die Eltern beide auf Heroin waren. Und was mir so aufgefallen ist damals war, dass die Eltern so schlecht erreichbar sind und mit bei Kindern brauchst du ja die Eltern auch. Ja, ne? Also du kannst denen ja nicht einfach die Kinder wegnehmen. Arbeitet ihr da zusammen auch mit Kinder- und Jugendpsychiatrie? Jetzt hast du gesagt, ihr seid ein großes Krankenhaus.
Genau, also wir haben eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was wir aber zum Beispiel auch haben, ist, wir haben in der Stadt ein niedrigschwelliges Projekt, so tatsächlich klassisch im Bahnhofsviertel, die eben für Kinder und Jugendliche Angebote machen mit Hausaufgabenhilfe, mit Kinderbetreuung und. Und da haben wir eine Kollegin, die auch eine suchtherapeutische Ausbildung hat und die man natürlich ihrem Fachblick da anders drauf gucken kann, dann vielleicht auch Eltern empfehlen kann, Mensch, wir sollten mal drüber reden, in welchem Zustand sie hier ihr Kind abholen oder bei den Kindern einen anderen Ton anschlagen kann, um dann eher in diese Familien reinzukommen. Und das ist, glaube ich, was, da braucht man viel Fürsorglichkeit, nicht als erstes zu sagen, Kinder müssen weg, das ist nicht realistisch. Auch diese Kinder haben ihre Eltern lieb, auch diese Eltern möchten gerne gute Eltern sein, aber die sind halt krank und dann muss ihre Krankheit behandelt werden und Kind wegnehmen ist keine Behandlung einer Krankheit, sondern das würde man bei anderen Erkrankungen ja auch nicht machen, sondern muss ich ihnen erstmal Behandlung anbieten, wenn die dann nicht funktioniert, dann muss ich vielleicht im Extremfalle reagieren als Jugendamt, aber erstmal muss ich den Menschen eine Behandlung offenbaren.
Ich erinnere mich an einen Fall, wo dann das Kind rausgenommen wurde aus der Tagesklinik und irgendwo anders wieder angemeldet wurde, weil es eigentlich ging es darum, dass die Mutter oder der Vater sich hätten da bewegen müssen oder und auch versucht, es gab auch Versuche mit den Eltern zu sprechen und dann passierte eben das, okay, dann melde ich mich jetzt hier ab oder dann bringe ich mein Kind da nicht mehr hin oder und dann suche ich mir irgendwas anderes oder so, das also so ein Ausweichen, was letztendlich ja heißt, meine eigene Sucht will ich mir gar nicht angucken. Gibt es irgendwie sowas, dass man dann mit Kindswohlgefährdung oder so arbeiten kann, dass man, also ich kenne mich da juristisch nicht aus.
Ja, ja. Genau, also Kindswohlgefährdung, wenn diese besteht, dann gilt auch keine Schweigepflicht oder sowas, dann muss das Kind in Sicherheit gebracht werden. Das muss man auch klar sagen. Gleichzeitig als Therapeutin würde ich immer als erstes hingucken, was ist los in der Familie, welchen Bezug haben die zueinander. Und wenn ich dann manchmal sehe, ja, dann kommt eben eine Frau in Behandlung und alle sagen, ja, die hat nicht genug sich um ihr Kind gekümmert. Wenn ich mich dann mit der Frau hinsetze und frage, wie war es denn bei Ihnen? Dann sagt die mir, ja, meine Mutter war schon drogenabhängig. Das heißt, die hat nie gelernt, wie man eigentlich mit Kindern umgeht. Und dann muss ich dort, glaube ich, eher unterstützen als irgendwie sanktionieren. Natürlich aber das Wohl des Kindes immer mit im Blick haben.
Wir wissen nicht genau, wird Friedrich Merz jetzt der neue Bundeskanzler? Bleibt es Olaf Scholz oder kommt unser aller Robby nochmal jetzt auf den letzten Metern? Egal, wer neuer Bundeskanzler wird, und das müssen wir wahrscheinlich nicht gendern, hoffentlich jedenfalls nicht. Und der fragt dich, hey Frau Schött, niemand kennt sich so gut aus in diesem ganzen Drogensucht und so weiter Gebiet. Wie sollen wir das in Zukunft aufstellen, damit es Sie bei Ihrer Arbeit leichter haben, damit die Leute vielleicht nicht so viel süchtig werden? Also wie sieht eine gute, zukunftsgewandte Suchtpolitik aus?
Okay, das würde jetzt wahrscheinlich,
in drei Sätzen,
ich wollte gerade sagen, jetzt halt an das Podcast sprengen. Nein, ganz im Ernst. Ich glaube, das Erste ist, wir müssen uns klar machen, Suchtprobleme sind nicht die Gruppe von einer ganz kleinen Minderheit und sind auch im medizinischen Versorgungssystem nicht ein Problem, was irgendwo nur ganz am Rande ist, sondern es ist ein Thema mitten in unserer Gesellschaft. Und wenn wir da was ändern wollen, müssen wir da hingucken und müssen eben alle, die damit zu tun haben könnten, auch erstmal überhaupt schulen, dass ein Rettungsdienst zum Beispiel weiß, was gerade auf der Straße los ist. Das heißt, da brauchen wir viel Nachholbedarf. Das Zweite ist, wir müssen klar uns Zielgruppen angucken. Wir sollten diejenigen, die gut erwachsen konsumieren können, gelegentlich nicht in einen Topf werfen mit demjenigen, der es überhaupt nicht kontrollieren kann, sondern wir sollten diese Gruppen auseinanderhalten und sollten gucken, was braucht jeder. Der eine braucht vielleicht ein bisschen Informationen, ab wann wird es schwierig und der andere braucht eine hochfrequente Therapie. Das heißt, das müssen wir auseinanderhalten. Da wären wir schon einen Schritt weiter. Und das Dritte ist, wir haben in Deutschland unglaublich viel Statistiken, die aber alle nicht zusammengeführt werden. Da gibt es Abwasserstatistiken und Polizeistatistiken und Suchthilfe und Gesundheitswesen und keine Ahnung was. Wenn wir das mal übereinander legen würden und mal ein bisschen damit eine Idee davon bekommen würden, was ist eigentlich wo los, dann könnten wir natürlich auch viel schneller reagieren und könnten dann zum Beispiel gezielte Präventionsarbeit leisten. Die wird Geld kosten, keine Frage. Diese Botschaft muss man klar senden. Da sind wir in Deutschland ganz schlecht aufgestellt. Da gibt es viel Steuern auf Alkohol und Co., aber es landet eben nicht dort, wo dann die Behandlung stattfindet oder auch nur Aufklärung stattfinden würde. Und da müssen wir umsteuern.
Als Laie würde ich sagen, hier und da so ein Verbot ist vielleicht auch gar nicht so doof. Beziehungsweise, also ob das jetzt ein explizites Verbot ist oder aber durch einen, ich sag mal, horrenden Preis. Es gibt ja durchaus Studien, meines Wissens jedenfalls, dass wenn du Tabakprodukte deutlich teurer machst, dann ist es für Kinder schwerer zu finanzieren. Ganz ähnliches Empfinden habe ich, wenn ich diese ganzen Wettbuden sehe. Wir alle kennen die Namen. Fußball-Bundesligisten tragen sie zum Teil auf dem Trikot vorne drauf. Ich halte es für gesellschaftlich nicht akzeptabel, dass gerade Menschen aus dem unteren sozialen Spektrum ihr bisschen Bürgergeld, was sie haben, als allererstes zu irgendwelchen Wettbüros oder Dattelmaschinen oder weiß der Geier was tragen. Warum kann man den Scheiß nicht einfach verbieten und dicht machen oder verteuern oder reduzieren? Sind wir beim dritten Punkt, alles, was mit Social Media zu tun hat. Wir wissen inzwischen, Dopamin ist zwar eine körpereigene Droge, wird uns aber quasi durch die Internetreize immer weiter zugeführt. Professor Gigerenzer hier vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, der sagt, ey, da müssen Warnhinweise drauf, wie bei Zigaretten und nach einer Stunde Instagram musst du erstmal 10 Minuten Pause machen und. Warum passiert das nicht? Das
ist, glaube ich, eine entscheidende politische Frage, da ist viel Lobbyarbeit dahinter und ich bin ganz bei dir. An der Stelle, glaube ich, müssen wir Risikogruppen schützen. schützen, nämlich diejenigen, die nicht von alleine Insta irgendwann mal aufhören
nichts,
können.
Und das hat nichts mit Verbot und Verbotspartei.
Genau, aber das ist zum Beispiel, guck dir den Alkohol an. Ja. Alkohol an Tankstellen, wo man sich immer fragt, wie funktioniert das? Ja. Also derjenige, der gepflegt mal ein Glas Rotwein trinken will, der wird nicht am Kassenbereich einer Tankstelle irgendwo so eine kleine Flasche kaufen wollen.
Und sich dann ins Auto setzen.
Genau, das sind die Leute, die eben nicht widerstehen können, weil sie suchtkrank sind, weil sie dann zugreifen. Und das ist eine Frage von Lobby, wo ich denke, die sollte mal ernsthaft diskutiert werden.
Jetzt weiß ich ja, dass es auch Komorbiditäten gibt. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
Das passt so ein bisschen zu dem, was ich vorhin meinte, dass Menschen die Erfahrung machen, wenn ich eine bestimmte Substanz nehme, dann passe ich besser in die Welt. Und das ist etwas, was wir eben ganz häufig erleben, dass Menschen zum Beispiel Depressionen haben, nicht behandelt werden oder keinen Behandlungsplatz finden, dann aber merken, wenn ich die und die Substanz nehme, geht es mir für einen Moment besser. Oder wenn ich einen ADHS habe oder wenn ich habe Patienten, die hören seit Jahren Stimmen, haben irgendwann angefangen, Heroin zu nehmen, weil dann endlich die Stimmen ein bisschen leiser im Kopf wurden. Das heißt, das ist immer wieder so ein Punkt, da muss ich als Suchtmedizinerin gut hingucken, um das auseinanderzuhalten. Ist das eine Folge des Konsums, dass derjenige jetzt vielleicht depressiv ist oder verwirrt im Kopf oder ist es eine eigenständige Erkrankung? Denn wenn ich diese dann behandle, diagnostiziere und behandle, dann hat er natürlich auch eher eine Chance, auf seinen Drogenkonsum zu verzichten.
Und wenn du jetzt deine Patienten, die zu dir kommen, sind das eher Frauen oder Männer oder gibt es einen Geschlechtereffekt?
Tatsächlich wissen wir, dass nicht nur bei uns so, dass deutlich mehr Männer in Behandlung kommen, was nicht heißt, dass Frauen weniger ein Suchtproblem haben. Aber ich sage es mal ganz überspitzt, Frauen können sich häufig nicht leisten, in eine Klinik zu gehen, weil irgendjemand muss ja zu Hause noch den Haushalt schmeißen und muss noch nach Katze, Kind und was auch immer gucken und notfalls auch irgendwie den Mann bekochen. Wenn die Frau sich verabschiedet und sagt, ich gehe 3 Wochen ins Krankenhaus und kümmere du dich mal um alles hier zu Hause, dann ist das häufig ein Problem, weshalb das wäre so ein typisches Szenario, warum Frauen seltener in Behandlung kommen, eher dann in die Ambulanz oder sich eben auch eher nicht trauen, ihr Suchtproblem offen zu machen.
Liebe
Katja, nee, ich habe noch eine Frage.
Entschuldigung.
Was macht dir Mut?
Ich habe auch noch eine Frage.
Ich bin gespannt, was macht mir Mut? Ich bin dankbar und manchmal demütig dafür, dass Menschen mit Suchterkrankungen mir so viel Vertrauen schenken, dass sie mich teilhaben lassen an ihrem Leben und mir ja so ein bisschen Einblick da rein geben und mich mitnehmen auf ihre Suche, ihren Weg zu verändern. Das ist was unheimlich Schönes. Mhm. Und natürlich habe ich ganz viele Geschichten erleben dürfen von Menschen, die die Kurve gekriegt haben, die jetzt ein gutes Leben führen, was sie sich vielleicht am Anfang nie haben vorstellen können. Und das sind die Geschichten, wo ich immer wieder sehr froh bin und in jeder neuen Geschichte, die sich mir offenbart, versuche genau diesen Weg mit demjenigen zu finden.
Dazu möchte ich ein Standardwerk über Thüringen zitieren. Warum tut sie sich den Job all die Jahre an? Es geht um dich. Wortlos zieht Katharina Schött eine Grafik hervor. Ein Patient, der sich aufgegeben hatte, hat mit roten Kreuzen die letzten 1000 Tage dokumentiert. Also ich habe das ja gesehen, dieses rote Ding. Ne?
Ja.
Wirklich beeindruckend. Riesending, riesengroß. Und er war 1000 Tage trocken oder sauber oder was auch immer, ist wieder in Arbeit gekommen, funktioniert wieder und das macht dich glücklich.
Also, unbedingt.
Also, das ist sinnstiftend.
So,
ne? Ja.
Aber ich finde jetzt, wo wir schon so viel über Drogen geredet haben, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, der Ehrlichkeit. Wo bist du drauf? Ohne was Kaffee. Könntest du nicht? Also, nicht vorsagen.
Reisesüchtig. Würde ich mich bezeichnen, kann ich leider viel zu selten ausleben. Aber,
okay, das hat dich immer ein bisschen nach Schöneberg gebracht, deine Reisesucht, das ist toll. Und sonst so Substanz?
Genau.
Also du bist Vegetarier?
Ist nicht meins, ja.
Trinkst du Alkohol?
Ganz, ganz selten.
Also wirklich nur mal so.
Genau, gibt mir nichts. Aber dieses Moment, ich steige in den Camper und fahre nach irgendwo, das ist meins.
Und so Kiffen zum Einschlafen, bisschen Koks, um besser zu performen, brauchst du alles nicht.
Nee.
Du bist ganz offenbar keine Suchtpersönlichkeit.
Ja, ich Glück gehabt.
In der großen Genlotterie schon mal Schwein gehabt. Suse, was ist deine Droge, die du auf gar keinen Fall lassen könntest?
Naja, auf gar keinen Fall lassen könnte, das würde ich so nicht sagen. Aber was mich natürlich immer noch beschäftigt, ist Rauchen.
Aber es ist echt sehr, sehr wenig.
Ja, es ist geworden. Sehr, sehr wenig, aber ich würde es gerne ganz lassen.
Gut, da könnt ihr euch ja gleich noch mal im Zweier drüber unterhalten. Also ich finde so, dieser Reflex morgens aus dem Bett und echt, das Erste, was ich tue, ist die Kaffeemaschine anzustellen. Ist das schon Sucht, Katharina? Sag jetzt nicht falsch.
Probier's doch einfach mal anders. Oh, und probier's mal 3 Tage ohne. Und dann wirst du wissen, wie es dir geht und dann weißt du, wo du stehst.
Wir gehen beide im Februar jeweils eine Woche, allerdings getrennt aus guten Gründen, aus Beziehungsgründen, gehen wir Fastenwandern.
Toll.
Das heißt, es gibt nichts zu essen und gleichzeitig und latschen.
Kaffee auch nicht.
Nee, Kaffee
ich wollte gerade fragen.
Und gleichzeitig latschen wir den ganzen Tag. Ist das gut?
Machen
wir
das unbedingt. Richtige? Ihr macht Kosten genau das Richtige.
Dass wir nichts kriegen.
Für nicht essen Geld bezahlen. Dafür
können wir richtig viel für ein Tanül kaufen. Aber gut, das Leben ist ungerecht.
Nein, aber es ist toll, dass ihr es macht, weil das ist ja genau das. Ihr erdet euch wieder, ihr guckt nach euch und guckt, was brauche ich eigentlich für mich und mein Leben und was brauche ich nicht. Und das ist eine Zeit, die ich ihm wünschen würde, mal so innezuhalten.
Die Suchtexpertin und Chefärztin im ökumenischen Heinig-Klinikum vor den Toren Mühlhausens, Dr. Katharina Schött. Über Sucht, über Abhängigkeit, über Therapie und ja, über die Sorgen, die man sich bei Kaffeesucht machen muss. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst, liebe Katharina.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.